Jakobusbriefes fort und sind im Kapitel 2. Wer eine Bibel braucht, die sind hinten. Man darf sich die aussuchen, rausholen. Und ich bitte, die mal auszuteilen. Weil wir aus Gewohnheit nicht nur eine reine Predigt haben, sondern immer auch so ein Stückchen das Miteinander, das Wort Gottes zu erforschen. Lass ruhig mal kurz auf. Jakobus Kapitel 2, ich lese uns das Kapitel erstmal vor. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring in prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein armer und unsauberem Kleid herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen, stehe du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel, habt ihr dann nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte. Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was für den Leib notwendig ist, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Aber auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Werk hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Herr Jesus, ich sage dir Dank, dass du uns mit diesem Wort begegnest als der Lebendige und dass du Leben in uns schaffen willst. Und so segne uns diesen Nachmittag in deiner Gegenwart. Amen. Meine Brüder, habet Glauben an Jesus Christus. So ging das los, oder? Richtig, so steht das nicht. Wir hören das immer gleich so. Glaubt an Jesus. Aber der erste Vers heißt, habt den Glauben, Jesu Christi. Also, habt den Glauben des Christus. Das ist was anderes, oder? An jemanden zu glauben oder den Glauben von jemandem zu haben, ist was Unterschiedliches. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden kenne, der viel Geld hat, oder ob ich über dessen Geld verfüge. Wir alle wissen, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Und es macht einen Unterschied, ob wir an ihn glauben oder ob wir diesen vollendeten Glauben haben. Und es wird uns gesagt, habet den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit. Wie kriegt man den? Das ist wieder mal keine rhetorische Frage. Durch Werke? Kriegt man den Glauben des Jesus des Christus durch Werke?
Oder dann durch Gehorsam?
Die Bibel sagt erstmal grundsätzlich, der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort, aber der Geist Gottes.
Durch was?
Durch Nachahmen.
Alles, was gesagt ist, stimmt. Wenn man, jedes ist eine Facette davon. Der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird, wird es an anderer Stelle genannt. Das ist etwas Gelerntes, indem ich es sehe. Wie lerne ich den Glauben Jesu? Indem ich beobachte, wie Jesus geglaubt hat. Das hat sehr viel mit Gehorsam zu tun. Wie komme ich zum Gehorsam? Wie wird ein Mensch gehorsam? Hebräerbrief wird das beschrieben, ja.
Indem man es sofort tut, würde ich sagen.
Jesus Christus hat den Gehorsam gelernt, also im Hebräerbrief, durch das, was er litt. Es gibt keinen Gehorsam ohne Leiden. Gehorsam ist was Schmerzhaftes, weil es unseren eigenen Willen hinwegnimmt und unter den Willen eines anderen beugt. Das braucht nicht, also das bedeutet gerade nicht, den Willen zu brechen. Das wird oft verwechselt, dass man meint, Gehorsam dadurch erzwingen zu können, dass man den Willen eines Menschen bricht. Gehorsam, jedenfalls in der biblischen Dimension, ist ja eine aktive Sache. Es braucht meine ganze Bereitschaft, meinen ganzen Willen, den ich bewusst unter den Willen eines anderen stelle. Nämlich bisher. Und trotzdem ist das ein schmerzhafter Prozess. Ich kenne jedenfalls noch keinen, bei dem das nur immer Spaß und Freude gewesen wäre. Am Ende schon, wenn man da hineingetreten ist. Aber am Anfang ist es mühsam. Kann man bei den Kindern ablesen, bei den eigenen am besten immer. Wollte sich selber erinnern, wie das war in der Kindheit. Mühsam, gehorsam zu lernen. Ist man aber hineingetreten, ist es Freude. Und dieser Glaube kommt tatsächlich durch Nachahmung, durch das Tun der Werke Jesu. Wie geht das wieder? Gerd hat dazu auch einen Tipp gegeben. Durch das Wort, durch die Predigt, durch das lebendige Wort Gottes. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das zu glauben, und zwar in der Weise, dass wir es tätig umsetzen, was die Schrift uns sagt, ist der Glaube Jesu Christi. Da wird uns gesagt, den sollen wir haben. Ist leicht, oder? Das ist leicht. Wirklich. Denn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist ein Joch und es ist eine Last, aber es ist eine leichte Last. Es ist viel schwerer, eigene Werke zu tun. Es ist viel schwerer, von sich heraus gut sein zu wollen und Gutes tun zu wollen oder was gut machen zu wollen. Anständige Menschen haben ja den Reflex, wenn sie irgendwie merken, sie haben einen Fehler gemacht, dass sie das wieder versuchen gut zu machen. Das ist eine ganz schwere Sache. Diese Last nimmt uns Jesus. Wir brauchen nichts gut machen und auch nichts wieder gut machen. Wir dürfen die Sünden, das sind ja wirklich auch die verfehlten Taten, bei ihm ablegen und auch dort lassen. Und lernen zu tun, wie er tut. Und das geht nicht ohne Fehler. Ein Kind, was lernt, abzuwaschen, abzutrocknen, wird irgendwann mal was gefallen gelassen haben. Und da wird es nicht die Hand dafür abgehackt kriegen. Und sagen, das ist ungeschickt und das ungeschickte Fleisch muss weg, sondern da hilft man ihm und gibt ihm eine nächste Gelegenheit, das zu üben. Und wenn es wieder was runterschmeißt, dann wird es wahrscheinlich schon ein bisschen öfter üben. Vielleicht bei etwas leichteren Sachen, nicht gerade bei einer großen Terrine und nicht gerade beim Meißner Porzellan, sondern erstmal beim Akropalgeschirr, was man leichter ersetzt kriegt. Aber so ist Gott mit uns, dass wir lernen, den Glauben Jesu Christi zu haben und zu üben. Und gleichzeitig, mit weniger geht es nicht. Wer glaubt ohne solche Werke, dessen Gottesdienst ist eitel, nichtig. Für mich überraschend ist das Beispiel, was der Apostel Jakobus gibt, um die Werke Jesu zu beschreiben. Und es gibt einen ganz interessanten Sachverhalt, der nicht in jeder Übersetzung so deutlich rauskommt. Ich lese jetzt nochmal Vers 2. Wenn in eurer Synagoge ein Mann kommt und es kommt auch ein Armer und ihr bietet ihm entsprechende Plätze an. Wer sich mit dem Neuen Testament ein bisschen auskennt, der wird merken, dass das die einzige Stelle ist, wo zu einer Gemeindeversammlung der Ausdruck Synagoge gebraucht wird. Es gibt im Neuen Testament entweder die Synagoge, das ist immer der Versammlungsort der Juden. Einmal in der Offenbarung, da wird geredet, dass in der Gemeinde, ich glaube in Thyatira, die Synagoge des Satans ist. Und ansonsten hat man dort ein anderes Wort, Ekklesia, Versammlung. Synagoge bedeutet aber auch Versammlung. Nur nicht die Versammlung der Herausgerufenen, die Gemeinde der Geretteten, die Gemeinde derer, die an Jesus Christus gläubig geworden sind. Ich denke, wenn es hier heißt Synagoge, dann ist das mehr die Gemeindeversammlung der Frommen. Ich würde wagen zu behaupten, das ist die Evangelisationsversammlung oder die Zusammenkunft, wo man bewusst auch mal Ungläubige mit einlädt. Und dort kommt es auf die Werke und auf den Glauben Jesu an. Und das, was hier beschrieben wird und was gerügt wird als Übertretung des Gesetzes Gottes, ist, wenn dann die Gemeinde Unterschiede macht in der äußeren Erscheinung oder die entsprechende äußere Erscheinung auf Menschen einzugehen. Wir haben ja heute mal so eine Situation, wo nicht alle einen Sitzplatz gleich gefunden haben. Und da kommt es darauf an, wie wir damit umgehen. Wem bieten wir die restlichen Plätze an? Tja, wem? Machen wir es auch mal praktisch. Wenn die zuletzt kommen, das wäre eine Möglichkeit. Solange wir haben. Die letzten Plätze würden dem Reichen gehören. Die letzten, nein, die zum Schluss einen Platz angewiesen kriegen. Nee? Das, was hier als Beispiel gerügt wird, ist, dass in die Gemeinde damals ganz am Anfang in eine Gepflogenheit eingezogen ist, die die Art Jesu widerspricht. Nämlich, die besonders zu ehren, die in der Welt geehrt sind. Nehmen wir mal an, wir hätten heute den Landrat zu Gast oder irgendjemand hochgestellt ist. wären wir doch darauf ausgewiesen, dem besten Platz zu versorgen, oder? Reflexartig, schätze ich mal. Bitte? Sagt die Etikette. Aber das sagt es nicht. Wenn wir einen Unterschied machen, dass wir jemand Armes, ich sag mal ganz normal, unsere Männer vielleicht aus den Häusern, von denen so gut wie jeder weiß, dass sie doch abgerissene Alkoholiker gewesen sind, wenn wir die an den Rand bringen, dann haben wir das Gesetz Christi gebrochen. Und es geht hier sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich diesen Text ernst nehme, dann heißt, dann treibt das Apostel Jakobus auf die Spitze und sagt, wisst ihr nicht, dass der gute Name von den Reichen verlästert wird und dass die euch vor die Gerichte ziehen, also diejenigen, die in der Welt geehrt sind. Ich sage das ganz einfach, runtergebrochen auf unsere Verhältnisse. Der Glaube Jesu unter uns wird dadurch deutlich, dass wir erstens nicht auf das Äußere eines Menschen gucken, sondern auf das Herz. Und das geht nur, wenn ich Gott erlaube, dass er erst mein Herz durchforscht hat. Wenn ich mich kenne, so wie Gott mich sieht, dann habe ich nämlich automatisch die Schau in das Herz anderer. Wenn ich selber ein heimlicher Dieb war, dann erkenne ich den anderen, der auch heimlich ein Dieb ist. Und wenn ich selber ein Ehebrecher bin, dann weiß ich das, und ich bin davon überführt worden von Gott, wie sich jemand aufführt, der selber ein Ehebrecher ist. Und wenn jemand ein Suchtkranker ist, dann erkennt er den anderen von ferne. Wenn Gott also in uns dieses Werk der Erneuerung getan hat, dann wissen wir, was im Herzen eines anderen Menschen ist. Und in dem Maße, wie wir zulassen, dass Gott uns offenbart, wie wir wirklich sind, offenbart er uns auch gleichzeitig Menschen, die uns gegenüber sind. Und dann werde ich die Kostbarkeit eines Menschen entdecken können, der vor der Welt wenig gilt. Dann werde ich den Glauben, die Hingabe, die Liebe Gottes in jemanden sehen, der auch abgerissen ist und von Hartz IV leben muss. Wenn nicht, begeht die Gemeinde Gottes Unrecht. Haben unsere Zusammenkünfte diese Qualität? Ich hoffe doch. Behält sie die, wenn wir uns auf diesem Weg befinden und wenn wir ernsthaft uns auch mit den Nöten der Menschen befassen, denen wir begegnen, dann ja. Aber auch nur dann. Manche kommen aus Gemeinden, wo sie enttäuscht sind. Viele haben bittere Erfahrungen gemacht. Was ist das Bittere, wenn wir jetzt ein Stück springen? Ab Vers 14 heißt es, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann entweder der Glaube ihn retten? Das reizt einen doch erstmal gleich zu sagen, ja, natürlich, es rettet doch nur der Glaube, oder? Reflexartig schreit da was und sagt, doch, es ist doch nur der Glaube an Jesus, der uns rettet, was denn sonst? Und ich kann Luther verstehen, dass er den Jakobusbrief so an den Rand der Bibel gedrängt hat. Wir hatten das beim letzten Mal ja schon gesagt. In den Lutherbibeln gibt es ja eine andere Abfolge des neutestamentlichen Kanons als in anderen Übersetzungen. Der Jakobusbrief und der Hebräerbrief ist ihm bei der Übersetzung der Bibel auf der Wartburg richtig gegen den Strich gegangen. Das war ja gerade das, was er entdeckt hat, dass der Glaube nicht aus Gesetzeswerken kommt, oder dass der Mensch nicht gerettet wird aus Gesetzeswerken, sondern aus dem Glauben an Jesus Christus allein. Und das ist ja zum Leitspruch der Reformation geworden. Allein der Glaube, allein Christus und allein die Schrift Und allein der Glaube heißt eben keine Werke, keine Bußübungen, das meint es eigentlich. Aber die Schrift ist nicht einseitig. Und der Jakobusbrief sagt uns deutlicher als an anderer Stelle, dass der Glaube, der nicht entsprechend wirksam ist, in sich tot ist. Und das haben wir zur Kenntnis zu nehmen. Und ich denke, dass die Kraftlosigkeit in vielen Gemeinden heute genau damit zu tun hat, dass man zwar sich um den richtigen Glauben bemüht und um die richtige Lehre, aber die praktische Umsetzung, der Dienst an den Schwachen, das kommt dann später. Und Gott sagt uns in seinem Wort, dass das Kriterium ist, an dem ein lebendiger Glaube zu erkennen ist. Und, so wie das Johanna gesagt hat, auch zu erleben ist. Der Glaube ist durch die Taten des Gehorsams zu erkennen. Und dann ist es wieder ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, dann nützt es nichts, wenn jemand sagt, geh hin in Frieden, wärme dich und sättige dich. Der fromme Wunsch ist nutzlos. Jemanden zu segnen ist billig und eigentlich nur erlaubt, wenn der Segnende das mit Taten unterlegt. Nochmal. Der fromme Wunsch ist zu billig, als dass er wert wäre, weitergegeben zu sein. Das Segenswort muss sich mit der segnenden Tat verbinden, sonst ist es nutzlos. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, das sagt sich vielleicht. Ein Geschenk kann diesen Wunsch aber verkörpern. Es gibt auch vieles hin und her Geschenke, wo uns wieder die Schrift sagt, gib nicht dem, wo du erwartest, dass du wieder was zurückkriegst. Aber um das mal deutlich zu machen, eine segnende Tat ist mir, also ich sag mal, der Mutter zum Geburtstag statt einen großen Vortrag zu halten, den Abwasch zu machen, ist eine segnende Tat. Und diese Praxis unseres Glaubens wird uns die Freude am Glauben und an der Gemeinde und am Miteinander erhalten, wenn wir fleißig darin sind. Das sagt uns dieses Kapitel. Und ich merke, dass da im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, keine Ahnung, wie lange das schon so ist, eine Verschiebung vollzogen hat. Ich durchforste fast jeden Tag das Internet in christlichen Foren nach Menschen, die hilfsbedürftig sind. Und gebe mir Mühe, da nicht nur fromme Sprüche dann abzulassen, sondern praktisch zu helfen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man staunt, dass eine junge, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die sagt, kann mir jemand helfen in einem Forum, wo sich etwa 20.000 Christen tummeln? Kann mir jemand helfen mit Kleidung und Spielzeug für meine Kinder? Was meint ihr, wie viel sich von den 20.000 melden?
Zwei.
Einer. Das sind nicht viele. Und dabei gibt es solche Gelegenheiten, Gutes zu tun, ohne dass man riesige Unternehmungen machen muss, in ferne Länder reisen muss, Bibelschulen besuchen müsste oder sonst was. Diese einfachen Dinge machen die Qualität einer Gemeinde aus. Und wir lernen das oder wir verachten das. Aber wissen wir es mal, so ist der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Und da hat sich eine Schlussfolgerung, man beobachtet ja oft Menschen, die von Jesus Christus angerührt sind, die auch Veränderungen in ihrem Leben haben, Das kann man in den Evangelien lesen, dass er viele Wunder getan hat, Wunderwirkungen, Wunderzeichen, Menschen geholfen worden ist, aber es scheint sich in dem Leben dieser Menschen wenig danach zu eignen. Warum? Es gibt einen ganz banalen Grund. Weil Menschen, auch wenn sie von Gott angerührt werden, immer noch die Entscheidung haben, ob sie die Werke Gottes tun wollen. Wenn nicht, ist das eine wichtige Episode, aber mehr auch nicht. Dann bleibt das eine Erfahrung der Vergangenheit. Und deswegen bin ich glücklich, wenn sich in unseren Häusern jemand findet, der fröhlich morgens den Ofen heizt und vormittags die Kartoffeln schält und nachmittags dem Mitarbeiter ein nettes Wort sagt. Solche einfachen Dinge machen die Qualität des Glaubens aus. Wenn ich denjenigen fragen würde, kannst du uns mal hier vorne einen kurzen Vortrag halten und ein Zeugnis, was Gott in deinem Leben getan hat, der würde ja sagen, ich weiß nicht. Und das würde stimmen. Aber das Zeugnis Gottes ist auf seinem Leben. Und solche Leute müssen wir sein. Und solche Leute müssen wir wert achten. Die gehören geehrt in den Versammlungen. Es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Ich denke, heute würde man den Satz eher umdrehen können und da würden sagen, ja du, ich habe den richtigen Glauben. Du bist ja noch von den, weiß ich nicht, Zeugen Jehovas oder Apostolen oder von sonst welchen Sachen so halb beeinflusst. Das kann ja nicht richtig sein. Aber ich bin aufgewachsen bei den Brüdern oder Methodisten oder was auch immer. Jeder ist ja überzeugt, dass er die richtige Weisheit mit den größten Löffeln gefressen hat. Und kann sich leicht über den anderen erheben. Aber was sagt die Schrift? Ich zeige dir meinen Glauben aus meinen Werken. Und es ist wahr, ihr Lieben, dass die Werke, diese Werke der Barmherzigkeit, diese Werke der Liebe, die er gesagt hat, in der Welt gekannt und gelesen werden. Ich staune, was ein einzelner Mensch alles ausrichten kann. Wirklich. Man kann zu Mutter Teresa stehen, wie man will, und man kann ihre Marienfrömmigkeit für falsch halten. Ich denke, da liegt man auch nicht falsch. Aber das, was diese einfache Frau getan hat, wirkt sich aus bis heute. In der Stadt, wo sie war, werden die Christen nicht verfolgt. In vielen anderen Städten Indiens sind die Hindus so militant, dass dort kaum noch jemand das Evangelium verkündigen kann. Aber das ist gelebtes Evangelium. Und das hält Türen offen. Wir waren im Frühjahr in Bulgarien. Mitten im Slum ist ein Mann, der dort seit 2 Jahren Dienst tut. Man kann von ihm halten, was man will. Und sicher liegt er an vielen Stellen einfach sehr quer. Und doch wird das, was er tut, gesehen. Das, was wir in unserem Umfeld glauben, wird daran gemessen, was wir tun. Ist uns die Not unserer Mitmenschen ein Anliegen, ein Herzensanliegen, dann wird durch dem Evangelium eine Tür geöffnet werden. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht. Aber auch die Dämonen glauben und zittern. Unsere Rechtgläubigkeit hilft uns nicht weiter, wenn sie nicht mit den Taten der Barmherzigkeit verbunden ist. Das ist ein krasses Wort. Auch die Dämonen glauben. Die wissen alles von Gott. Die wissen auch, wie richtiges Verhalten aussieht. Aber sie tun es nicht. Sie tun die Werke ihres Führers. Die Werke des Teufels. zu würgen, zu rauben und umzubringen. Es anderen schwerer zu machen, kurz gesagt. Wenn ein Werk Gottes in den Menschen ist, ist das ungeheuer weitgehend. Ich habe das heute Morgen über dem Aufwachen gemerkt. Ich habe ganz kurz einen Traum gehabt, der mich geängstigt hat. Und in dem Moment, wo ich wach wurde, konnte ich das stoppen. Und ich habe mich erinnert, dass es vor 15 Jahren etwa, dass ich dann, wenn solche Ängste mich überfallen haben, dass ich denen ausgeliefert war. Nächtelang wach lag. Mit Herzklopfen und mit Atemnot, mit Panik vor den Gedanken, die mich überfallen haben und ich zu der Zeit mich kaum erwehren konnte. Und ich habe mich gefreut, es ist ein Werk Gottes, wenn ein Mensch im Innersten verwandelt wird. Aber es tun auch Menschen was dazu. Ich habe Menschen gehabt, denen ich mein Inneres offenbaren konnte. Mit denen ich über Dinge reden konnte, wo ich der Meinung war, da kann ich nie drüber reden. Wenn das ein Christ weiß, du wirst nicht mal mit den Hintern angeguckt. Wenn solche Veränderungen in den Menschen geschehen durch den Geist Gottes, braucht es andere, die damit umgehen, die das aufnehmen, die das vor Gott tragen, die das begleiten in der Fürbitte und die im ratenden und helfenden Wort und mit der entsprechenden Tat dabei sind. Das ist nicht zu schwer für uns, oder? Für jemanden ernsthaft zu beten, ist das schwer? Na, das kostet uns 10 Minuten Fernsehen oder eine halbe Stunde. Aber es ist nicht wirklich zu schwer, oder? Das verändert was. Dort erleben wir, dass Gott unter uns wirksam wird. Dann wird das Beispiel von Abraham gebracht, was ja im Römerbrief vom Apostel Paulus in Kapitel 3 und hier akzentuiert anders beschrieben wird, aber hier ergänzt wird. Dort heißt es, dass Abraham um seines Glaubens willen gerechtfertigt wurde. Und hier wird beschrieben, wie dieser Glaube sich ausgewirkt hat, nämlich dass der Glaube, dass die entsprechende Tat brauchte, nämlich seinen Sohn wirklich zu opfern. Es hat nicht genügt, dass Abraham mit Gott verhandelt hat und hat gesagt, ach Herr, du hast mir ja die Prüfung aufgelegt, so lange kinderlos zu sein, jetzt hast du um deines Wortes willen mir den Sohn geschenkt und nun, wo du ja verlangst, dass ich den opfere, ich vertraue dir, dass ich das nicht brauche. Denn du kannst ja die Toten wieder auferwecken. Das geht nicht. Man kann das nicht abkürzen. Man kann diesen Glauben, der uns im Römerbrief beschrieben wird, als Glaube, dass Gott die Toten auferweckt, eben nicht ohne entsprechende Werke haben. Erst in der Tat, dass er diesen Sohn dem Tod praktisch zu übergeben bereit ist, wird der Glaube an die Auferstehung lebendig. Und hat er Isaak gleichsam aus den Toten wieder empfangen. Und das, ihr Lieben, ich denke, das ist auch so ein Problem, was wir manches Mal haben. Wir glauben und wir meinen, wir haben auch das Ergebnis schon und wollen die Zwischenschritte überspringen, wollen dieses nicht aus der Hand geben, was Gott will, dass wir es aus der Hand geben. Wollen nicht praktisch auf das verzichten, wo er sagt, verzichte doch. Weil wir denken, naja, er gibt es uns bestimmt sowieso wieder. Dann halte ich es mal gleich fest. Und dann behalte ich das. Dann habe ich eben nicht den Glauben des Christus. Der Glaube des Christus erweist sich eben auch darin, dass er gehorsam war bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist der Glaube des Christus. Dass wir wirklich verzichten und dass Gott sich dann verherrlicht, indem er eine neue Qualität hervorbringt. Der auferstandene Christus ist ein anderer, als der lebengebliebene gewesen wäre. Es ist derselbe. Mit Nägel malen, mit dem Loch in der Seite und doch ist ein anderer. Versteht ihr das? Dieses wahre Mensch und wahre Gott. Aber indem er durch den Tod hindurchgegangen ist und Gott ihn auferweckt hat, hat er auch leiblich eine neue Qualität, über die der Tod nicht nochmal Macht hat. Und das sind Werke des Glaubens. Die führen uns immer über das hinaus, was wir kennen und das, was wir können. Und immer hinein in diese Abhängigkeit von Gott. Und in eine neue Qualität, die etwas verändert und weit über das hinausführt, was uns sonst möglich wäre. Und deshalb stimmt das, was am Anfang zusammengetragen worden ist. Der Glaube des Christus hat zuerst mit Gehorsam zu tun und hat mit der Bereitschaft zu leiden zu tun und hat mit dem praktischen Tun dessen zu tun, was Gott uns sagt. Und deshalb, ihr seht, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Nicht aus Werken, die wir nach unserem Maßstab machen. Das ist der Unterschied. Die Werke des Glaubens sind nicht unsere Werke. Das ist nicht das, was ich mache, unabhängig von Gott, um ihn zu beeindrucken, sondern das ist das, was er will. Und was immer ein Stückchen Ende macht mit meinen Plänen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Naaman, der Syrer, der vom Glauben eines verschleppten israelischen Mädchens beeindruckt, nach Samaria zieht, um sich vom Aussatz heilen zu lassen. Sie sagt, wäre mein Herr doch in Israel, dann würde er vom Aussatz gesund. Boah, er geht mit einer Gesandtschaft und kommt bei dem König in Samaria an und der sagt, ach seht doch, der Syrerkönig sucht bloß einen Anlass zum nächsten Krieg. Ich bin doch nicht anstelle Gottes, dass ich Aussatz heilen könnte. Und seine Knechte sagen, aber es gibt doch, und der Prophet selber sendet und sagt, dass du siehst, dass Gott in Israel herrscht, schick ihn zu mir. Na, dann kommt er dahin. Und dann ist Naaman herausgefordert auf diesen ersten Impuls hin. Man könnte denken, ja, es ist doch ein Werk des Glaubens, wenn er nach Israel geht. Dann erst beginnt das Werk des Glaubens. Geh an den Jordan, tauche dich 7 Mal unter. Dann kommt in ihm dieses, boah, die Flüsse von Damaskus sind doch viel besser als hier diese Rinnsal in Israel. Und er zieht zornig nach Hause. Und dann sind seine Knechte, die sagen, aber hätte er doch was Großes von dir verlangt, hättest du es doch gemacht. Versuch's doch. Und in diesen Kinderkassetten wird es immer deutlich, einmal, zweimal, nichts passiert, 6 Mal, nichts passiert. Beim 7. Mal unterbrochen, genau wie Gott es gesagt hat, kommt er hoch und sein Fleisch ist wieder wie vorne weg. Heil. Das sind die Werke des Glaubens, die fordern uns heraus. Wenn die Schrift sagt, dass wir für Kranke beten, wie denn? Was ist, wenn nichts passiert? Da sagt die Schrift nichts zu, wenn nichts passiert. Sondern, ist jemand krank unter euch, rufe er die Ältesten, sollen ihm die Hände auflegen, es wird besser mit ihm werden. Und? Das fordert mich doch heraus, wenn ich das tue, oder? Und wir hören heute, wo immer das gemacht wird, als erstes nicht, ist derjenige gesund geworden, sondern als erstes heißt man, was wird mit denen, die nicht gesund werden? Diese Werke des Glaubens fordern uns heraus. Und diese Herausforderung, die kann man auch nicht billiger haben oder wegstreichen oder umgehen. Das sind persönliche Begegnungen, die wir mit Gott haben, die uns an die Grenzen dessen bringen, was wir uns vorstellen können. Wenn wir die Männer hören, die Gott in den Heilungsdienst berufen haben, hat, dann werden wir von ihnen hören, dass sie durchgängig am Anfang gehorsam gemacht haben, was Gott gesagt hat. Bis er sich zu seinem Wort gestellt hat. Und kaum einer weiß, warum das diese Zeit brauchte. Ich weiß, dass es sehr viel mit unserem Glauben zu tun hat. Die geschehen nach deinem Glauben. Und unser Glaube wächst. Habe den Glauben Jesu Christi. Das wird nicht so sein, dass wir irgendwann eines Nachts wach werden und dann kommt ein Schwall über uns und dann haben wir den. Sondern wir hören das Wort und wir strecken uns danach aus. Und es wird Raum kriegen oder wir werden den Raum wieder verringern. Der Sonntag ist dazu da, dass wir um des Wortes willen dem mehr Raum geben. Dass wir hineinwachsen. Und das jeden Sonntag. Dass wir aufgebaut sind. Mit Freude in die neue Woche hineingehen, um die Werke Gottes zu tun. Ist aber nicht ebenso auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Jetzt wird uns noch ein zweites Beispiel gemacht. Der Vater Abraham, das war ja nur noch was für die Juden. Auf den haben sie sich alle berufen. Da waren sie ja stolz, dass das ihr Urvater war. Aber dass derselbe Glaube auch in einer fremden Hure sein soll, das ist ein Angang für die frommen Juden. Und ihr Lieben, das ist auch ein Angang für uns Christen heute. Die freundlichen alten Damen mit dem Knoten da hinten, ja klar, dass das die heiligen Frauen sind, das ist klar. Aber dann auch jemand, der gezeichnet ist vom Leben, wie kann das sein? Und in Rahab war derselbe Glaube. Sie hatte keine Theologie. Sie war ehrlich. Das könnte man mal untersuchen, was diese Qualität der Glaube in Rahab war. Sie war ehrlich. Auch im Blick auf theologische Fragen. Nämlich, sie sagt, der Schrecken Gottes ist auf alle Völker gefallen. Als wir hörten, was euer Gott den Königen Sihon und Og getan hat. Es ist der Schrecken Gottes auf alle gefallen. Das war ihre ganze Theologie, wenn man so will. Und der Glaube fängt manchmal mit dem Schrecken Gottes an. Das ist auch erstaunlich. Wir denken, der Glaube Gottes muss immer mit der Liebe Gottes anfangen. Und deswegen überbietet man sich heutzutage in der Abschaffung der Predigt des Schreckens, des schrecklichen Gottes. Man bemüht sich, Menschen in die Gemeinde zu ziehen, dass man es nett und herzlich macht und dass man ja nicht mehr von der Hölle redet. Und doch, ich denke, es ist eher, dass der Schrecken Gottes Menschen zu Werken des Glaubens führt, als nur das Nette und Freundliche. Und wegen des Schrecken Gottes achtete das Leben der Kundschafter dieses Volkes wert. Mehr als der Schrecken des Königs von Jericho. Und seiner Herrscher, die durch den Ort gezogen sind, um die Kundschafter abzufangen. Und wenn wir in unser Leben zurückgucken, dann werden wir merken, dass die Furcht Gottes der Weisheit Anfang ist. Deswegen müssen wir dahin auch zurück, dass wir Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Andersartigkeit, in seiner Unverfügbarkeit ernst nehmen und ihn suchen und wenn er uns herausfordert, das gehen und tun, was er will. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Im Erzgebirge, wo ich herkomme, da war das nach Beerdigungen immer das Wichtigste von den Dorffrauen, dass man sich bestätigt hat, das war ja eine schöne Leiche. Das war ja eine schöne Leiche. Also in meiner Kindheit wurden die alle noch aufgebahrt. Und das Wichtigste war, dass es eine schöne Leiche war. Und ich denke, manches Mal ist es in der Gemeinde genauso. Man ist so zufrieden, wenn das schön aussieht. Wenn das tut, es spielt nicht mehr so die Rolle. Gott ist aber ein Gott des Lebens. Und er freut sich nicht an den schönen Leichen. Wirklich, bestimmt nicht. Und deswegen ist besser ein lebender Hund als ein toter Löwe. Steht an einem dieser Zimmer hier oben dran. Besser ein lebender Hund als ein toter Löwe. Besser ein bisschen Glauben, der aber lebt, als so einen riesigen Haufen frommer Tradition, wo nichts mehr dahinter ist. Das ist das, was Gott will. Und da lasst uns neu hineingehen mit Freude und uns auch den Mut fassen, lieber etwas Kleines zu wagen, als auf das ganz Große zu warten, was dann doch viel zu groß dafür ist, als dass man damit anfangen könnte. Vater, dazu segne uns an diesem Nachmittag und an jedem Tag dieser neuen Woche. Amen. Amen.